Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, den 13. Vers. Wir sprechen also noch einmal über dieses Wort: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Als wir uns am vergangenen Sonntag mit diesem Vers befasst haben, ist uns aufgrund dieses Bildes, das der Herr Jesus Christus gebraucht, dieses Bildes vom Salz, ganz neu bewusst geworden, in welch einem Zustand sich diese Welt befindet. In einem Zustand der moralischen Fäulnis und Verwesung. Es wird also nicht besser werden in dieser Welt, es wird schlimmer werden in dieser Welt. Damit müssen wir uns abfinden. Und darum ist die Gemeinde Jesu für diese Welt unverzichtbar, weil nur sie diesen Fäulnisprozess verzögern kann, nicht gänzlich aufhalten kann. Denn irgendwann kommt das Gericht Gottes, das ist klar, aber doch verzögern kann. Nur die Gemeinde Jesu hat diese konservierende Fähigkeit als das Salz der Erde. Und darum ist das erste Wort, das hier steht, im griechischen Grundtext betont, nämlich das Wort ihr. Ihr seid das Salz der Erde. Ursprünglich hatte das Volk Israel diesen Auftrag, diese Funktion, Salz für die Völkerwelt zu sein, doch es hat diesem Auftrag nicht entsprochen. Es hat versagt. Und das hing damit zusammen, dass es nicht in der Abhängigkeit von seinem Bundesgott geblieben ist, nicht aus seiner Gnade leben wollte, sondern aus der eigenen Gerechtigkeit. Und nun sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Nur ihr seid durch mich dazu in der Lage, das endgültige Gericht über diese Todeswelt noch aufzuhalten. Darauf kann sich die Gemeinde Jesu nichts einbilden, denn die einzelnen Gläubigen sind nicht besser als die Menschen in dieser Welt, von Natur aus nicht besser, hoffentlich hier und da in ihrem Verhalten, aber von Natur aus nicht. Und zu dem ihr gehörten dann nicht lange danach auch alle, die aus den Heiden zum Glauben an Jesus kamen. Also Gemeinde Jesu aus Juden und Nichtjuden, ihnen gilt diese Zusage, dieser Zuspruch: Ihr seid das Salz der Erde. Und nun erfahren wir in diesem Vers auch, allerdings unter einem negativen Vorzeichen, dass und wie die Gemeinde ihre von Gott gegebene Salzkraft erhalten soll. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist so nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Man hat sich die Frage gestellt: Wie kann denn das Salz kraftlos werden? Wie ist das eigentlich möglich? Genau genommen muss man sagen, dass Salz seine Kraft an sich nicht verlieren kann. Wahrscheinlich muss es so verstanden werden, wie Fritz Rieniker es schreibt: Die Juden benutzten oft das im Toten Meere gewonnene Salz, das wegen seiner vielen Beimischungen oftmals unnütz zum Gebrauch wurde. Unverfälscht ist das Salz allerdings gut. An sich kann also das Salz nicht kraftlos werden, aber aufgrund von Beimischung, von Gips und pflanzlichen Resten, konnte es in seiner Wirksamkeit gehindert werden. Und dann taugte es so nichts mehr, als auf den Boden gestreut und von den Leuten zertreten zu werden. Es ist so nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Was also Jesus mit diesen Worten sagen will, ist: Bewahrt eure Salzkraft, indem ihr euch vor aller Vermischung mit dem Wesen und auch mit dem Verhalten dieser Welt hütet. Paulus drückt das dann später so aus im Brief an die Römer: Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Er mahnt die Römer, doch sie sich zu distanzieren von allem Wesen, von aller Gesinnung und auch von allem Verhalten dieser Welt. Wir wollen uns einmal eine Bibelstelle anschauen, die uns das, was Jesus hier meint, ein wenig konkreter erklären kann. Lukas Kapitel 14, ich lese die Verse 25 folgende. Da heißt es: Es ging aber eine große Menge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen und gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt, mit 20.000? Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist zu gebrauchen, sondern man wird es wegwerfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das gilt auch für heute Morgen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jeder von uns hat Ohren. Aber nicht jeder hört in dem Sinne, wie Jesus das hier meint, mit seinem Herzen letztlich. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist, damit wir das jetzt verstehen, was ich aufgrund dieser Worte uns heute Morgen zu sagen habe. In diesem Abschnitt macht Jesus ganz klar, dass nur derjenige sein Jünger sein kann, der buchstäblich allem, was er hat, absagt. Ein jeglicher, der nicht absagt allem, was er hat, so sagt Jesus, der kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, er wird auch keine Salzkraft haben. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Viele sind der Meinung, dass man doch ein Jünger sein kann, wenn man nicht allem abgesagt hat und allem absagt. Aber Jesus sagt, er kann nicht mein Jünger sein. Es ist also nicht möglich, ein Jünger Jesu zu sein, ihm nachzufolgen, wenn man diese Bedingung nicht erfüllt, nämlich allem, aber auch wirklich allem, ohne Ausnahme, allem abzusagen. Es ist äußerst interessant zu sehen, in welchem Zusammenhang Jesus diese Worte gebraucht hat. Was ging voraus? Es heißt, es ging aber eine große Menge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Und dann kommt es: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Also, als eine große Menge ihm folgte, sprach er diese Worte aus. Jesus drehte sich also um, sah die große Menge, die ihm nachfolgte, und dann sprach er diese Worte. Das heißt also, nicht alle, offensichtlich nicht alle, die ihm nachfolgten, waren solche, die ihm wirklich nachfolgten, die allem abgesagt hatten. Das will Jesus hier klären. Er will also diese Schar seiner Jünger sichten. Wir können uns gut vorstellen, dass viele mit großer Begeisterung dem Herrn Jesus folgten, weil sie dachten, jetzt wird das Reich für Israel auf dieser Erde aufgerichtet. Die Fremdherrschaft der Römer ist endlich zu Ende. Sie hatten eine falsche Vorstellung von dem Messias. Und wir können uns auch gut vorstellen, dass selbst die Jünger Jesu, die wohl wirklich echt waren, bis auf Judas, der ihn dann schließlich verriet, dass auch die Jünger voller Begeisterung waren, als sie die große Masse sahen, die dem Herrn Jesus Christus nachfolgte. Das war doch was. Daran hatten sie doch auch Anteil. Da konnten sie sich doch auch selbst etwas darauf einbilden und in seinem Lichte ein wenig fröhlich sein, wenn sie diese große Masse sahen. Und da sagt Jesus natürlich mal wieder was Verkehrtes, was in ihren Ohren verkehrt klang. Er dämpfte diese Begeisterung, indem er deutlich machte, ihr Lieben, ihr mögt mir äußerlich jetzt folgen und eine Zeit lang folgen, ihr habt ein gewisses Bekenntnis auch zu mir, aber ob es wirklich echt ist, entscheidet sich an der Frage, ob ihr bereit seid, allem abzusagen, alles loszulassen, was es in dieser Welt gibt. Überschlagt also die Kosten. Und dazu gebraucht der Herr Jesus hier zwei Bilder, um das deutlich zu machen, wie wichtig das ist, dass man im Blick auf die Nachfolge Jesu, im Blick auf das Leben als Gotteskind, überhaupt im Blick auf die Gotteskindschaft, was erforderlich ist, um daran teilhaben zu können. Gebraucht er zwei Bilder, das eine Bild vom Turmbau und das andere vom Krieg. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt, mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. Es geht also darum, dass man die Kosten überschlägt. Ob man wirklich in der Lage ist, allem abzusagen, das ist die Frage. Und zuvor erklärt er ihnen, was das konkret bedeutet, allem abzusagen. Es bedeutet nichts anderes, als jegliche Brücke zu dieser Welt, jegliche Beziehung zu ihr abzubrechen, damit die Welt nicht zwischen uns und Gott steht und ihren Einfluss, ihren verunreinigenden Einfluss auf uns ausüben kann. Jesus gebraucht hier ein sehr starkes Wort, wenn er vom Hassen spricht. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Es geht also hier um die engsten Beziehungen, die ein Mensch in dieser Welt überhaupt haben kann. Die Beziehung zu Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern. Und dann geht es eben auch um die Beziehung zu sich selbst und zu all dem, was das Leben für uns lebenswert macht. Und dazu sich selbst, sein eigen Leben. Der kann nicht mein Jünger sein. Jesus sagt nicht, er kann wohl mein Jünger sein, trotz allem. Nein, er sagt, er kann nicht mein Jünger sein. Das heißt also Beziehungen, in denen wir von anderen beeinflusst werden, und Beziehungen, in denen wir andere beeinflussen oder unser Recht geltend machen auf bestimmte Dinge in dieser Welt, müssen radikal abgebrochen werden. Wir werden gleich noch hören und es wird deutlich werden, was Jesus damit grundsätzlich meint. Also, wenn Jesus hier sagt, hier wird es vielleicht besonders deutlich, dazu sich selbst, dann meint er, alles, was ich gerne tue, alles, was ich mir an ideellen Gütern wünsche, alles, was ich mir mit Geld kaufen oder möglich machen kann, allem gilt es, eine Absage zu erteilen. Ian Thomas hat das einmal in einem seiner Bücher so formuliert, und da wird deutlich, was das heißt, ja, auch sich selbst zu verleugnen, dazu sich selbst oder sein eigen Leben hassen, Nein sagen dazu. Das heißt hassen, stärkste Form von Ablehnung, Nein sagen dazu. Er schreibt, beanspruchst du immer noch das Recht, deinen Lebenspartner selbst zu wählen? Das Recht hast du nicht mehr, wenn du Jesus nachfolgen willst. Beanspruchst du noch das Recht, dir deine Freizeit selbst einzuteilen? Das Recht hast du nicht mehr. Beanspruchst du noch das Recht, dein Geld nach deinem Ermessen auszugeben? Das Recht hast du auch nicht mehr. Hältst du es noch für dein gutes Recht, über deine Ferien, wie und wann du sie verlebst, selbst zu verfügen? Auch das Recht hast du verloren. Das heißt, was der Herr Jesus von uns erwartet, allen eigenen Ansprüchen, all dem, worauf wir meinen, ein Recht zu haben in dieser Welt, und das heißt letztlich, dem eigenen Leben abzusagen, völlig abzusagen. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Anders können wir nicht Jünger Jesu sein. Vielleicht ist uns aufgefallen oder fällt uns auf anhand dieser Verse, dass es hier nicht um an sich böse Dinge geht, die wir loszulassen haben. Sündige Verhaltensweise, mit denen wir brechen müssten. Es geht hier nicht um eine radikale Absage an die Sünde. Davon spricht beispielsweise Markus in dem 9. Kapitel in seinem Evangelium. Da spricht er auch vom Salz. Und in diesem Zusammenhang geht es ihm darum, dass wir eine radikale Stellung haben sollten gegenüber der Sünde, in welcher Form sie auch immer an uns tritt. Darum geht es hier nicht. Es geht auch nicht um eine geistliche Befleckung. Davon spricht Paulus, wenn er auch hier das Wort Salz oder das Bild vom Salz nicht gebraucht. Im 2. Korintherbrief spricht aber von Verunreinigung. Und darum geht es auch in dem Bild vom Salz. Er spricht von Verunreinigung, indem er sagt, Kapitel 7, 2. Korinther 7, Vers 1, weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches, jeder Art von Sünde, und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Befleckung des Fleisches gibt es, damit ist nicht unbedingt in jedem Fall unser Leib gemeint. Das ist jede Art von Sünde, Neid, Eifersucht, Lieblosigkeit, Ärger, Selbstgerechtigkeit, alles, was unter den Begriff der Sünde fällt, was Gott betrübt, den Heiligen Geist betrübt. Und Befleckung des Geistes, damit meint der Apostel Paulus die Verbindung, das Einswerden mit geistlichen Bewegungen, in denen ein anderer Geist Einfluss ausübt. Das gibt es ja. Um mal jetzt ein aktuelles Beispiel zu nennen, der bekannte Evangelist Billy Graham ist mit 99 Jahren jetzt gestorben. Er hielt es für richtig, Menschen, die aus dem Katholizismus heraus sich bekehrten, wieder zurückzuschicken in die katholische Kirche. Das ist Befleckung des Geistes. Oder aber, er war gewillt, mit Liberalen, also solchen, die beispielsweise die leibliche Auferstehung Jesu von den Toten leugneten, zusammenzuarbeiten. Ich denke nicht, dass wir uns vorstellen können, dass der Apostel Paulus mit einem Alexander, beispielsweise mit einem Alexander, der ein Irrlehrer war, zusammengearbeitet hätte. Das ist Befleckung des Geistes. Die Zusammenarbeit mit der ökumenischen Bewegung ist eine Befleckung des Geistes. Und manche sind zum Glauben gekommen in Bewegungen, in denen ein anderer Geist Einfluss ausgeübt hat. Wir denken beispielsweise an die klassische Pfingstbewegung, wir denken an die charismatische Bewegung, wir denken an manche Irrströmungen, an die Ecclesia-Bewegung, wir denken an die Ruferbewegung, wir denken an die Marienschwestern, wir denken an solche Bewegungen, in denen ein anderer Geist Einfluss hat. Wenn man sich davon nicht löst, lebt man in der Befleckung des Geistes. Es ist wichtig, auch wenn man wirklich zum Glauben gekommen ist, und auch bei Billy Graham sind Menschen zum Glauben gekommen, ohne weiteres, es ist wichtig, dass man sich von diesem Geist löst, im Namen Jesu. Das setzt voraus, dass man sich das vergegenwärtigt, dass das wirklich ein anderer Geist ist. Wenn ich also in einer schwarmgeistigen Bewegung zum Glauben gekommen bin, reicht das nicht aus, dass ich einfach irgendwann mal austrete. Sondern es ist wichtig, dass ich erkenne, ich bin da unter den Einfluss eines anderen Geistes gekommen, ich muss Buße darüber tun und mich im Namen Jesu davon lossagen, von diesem Geist. Ich denke auch an Charles Reichenbach, um einen Namen mal zu nennen, ja? Ist ja auch eine öffentliche Sache. Deshalb darf man auch Namen nennen. Muss man auch Namen nennen. Darum geht es hier in diesem Abschnitt in Lukas Kapitel 14 nicht. In Lukas Kapitel 14 geht es nicht um Sünde, Befleckung des Fleisches, auch nicht um Befleckung des Geistes, sondern es geht darum, dass man grundsätzlich dieser Welt auch im Blick auf die guten Dinge, im Blick auf die guten Beziehungen eine völlige Absage erteilt. Denn wer von uns würde sagen, es wäre verkehrt, Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und so weiter zu lieben, eine gute Beziehung zu ihnen zu unterhalten, würde doch niemand von uns sagen. Und der Herr Jesus sagt, man muss sie erst hassen. Was meint er damit? Das ist die Frage. Um das nochmal zu unterstreichen, Vers 27, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn jemand in der damaligen Zeit zur Hinrichtungsstätte, zur Kreuzigung geführt wurde, musste er sein Kreuz auf sich nehmen. Es sei denn, er war zu schwach dazu, es zu tragen, wie unser Herr Jesus beispielsweise. Dieser Mann musste nicht nur die bösen Dinge in dieser Welt zurücklassen, sondern auch die schönen, die angenehmen, die guten Dinge. Er starb diesen Dingen. Nicht nur böse Beziehungen, die er unterhalten hatte, mit anderen Verbrechern beispielsweise, wurden durchtrennt durch den Tod, sondern eben auch die angenehmen, die guten, die normalen, die natürlichen Beziehungen, gegen die niemand etwas einwenden konnte, wurden durch den Tod zu Ende gebracht. So ist es ja auch, wenn wir einmal sterben werden, all diese Beziehungen sind zu Ende. Auch die Beziehung zwischen Mann und Frau, man ist nicht mehr verheiratet. Es ist eine Trennung da. Und zwar für immer eine Trennung. Das sind ganz wichtige Dinge, dass wir das erkennen, worum es hier eigentlich geht. Es geht dem Herrn Jesus darum, dass man Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und so weiter absagt. Und ein jeglicher, der das nicht tut, so sagt der Herr Jesus, kann nicht mein Jünger sein. Das heißt also, Absage auch an die Rechte, die andere haben an uns und auch an die Rechte, die wir haben an anderen. Wenn wir nun die Kosten überschlagen und uns fragen, ja, können wir das eigentlich? Sind wir eigentlich in der Lage dazu? Das ist ja eine ganz, ganz radikale Forderung, die Jesus hier stellt. Ganz radikal. Können wir das eigentlich? Wenn wir noch einmal an den Turmbau denken und auch an den Krieg hier, dann ist es ja wichtig, dass man sich mit den Fakten auseinandersetzt. Haben wir das Vermögen oder nicht? Das Kostenüberschlagen bedeutet, dass man sich der Wirklichkeit stellt. Das heißt, im Blick auf den Turmbau, man stellt sich die Frage, wie steht es mit meinen Finanzen? Kann ich solch einen Turm bauen? Kann ich es auch hinausführen? Habe ich das Geld dazu? Wie viel steht mir zur Verfügung? Oder aber, um das Bild vom Krieg aufzugreifen, wie viele Soldaten habe ich? Wie ist mein Heer ausgerüstet? Kann ich es mir leisten, mit 10.000 in den Krieg zu ziehen gegen 20.000? Wie steht das? Und darum ist es wichtig, sich zunächst einmal den radikalen Forderungen unseres Herrn Jesus zu stellen. Also nicht zu sagen, irgendwie wird es schon werden, ja? Sondern, dass wir das hören, dass uns das bewusst wird, dass wir uns dem wirklich einmal stellen, dass der Herr Jesus sagt, wer nicht absagt allem in dieser Welt, allem, allen menschlichen Beziehungen und allen Beziehungen zu den Dingen, zu all dem, was sich in dieser Welt befindet, der kann nicht mein Jünger sein, dass man sich dem einmal stellt und das nicht einfach so beiseite tut oder darüber hinweg liest und denkt, ja, irgendwie wird die Sache schon funktionieren. Dazu gehört übrigens auch die Bereitschaft, das Leiden zu ertragen. Nun, was machen wir? Wir stellen uns dem und welchen Schluss ziehen wir daraus oder was könnte sich daraus ergeben? Manche haben gemeint, sie könnten das nachvollziehen, was Jesus hier fordert, indem sie sich total aus dieser Welt verabschiedet haben. Wir denken an das Mönchstum. Menschen haben sich also völlig aus dieser Welt zurückgezogen, weil sie dachten, sie könnten dadurch ein geistlicheres Leben führen als mittendrin in der Welt. Sie haben das also so verstanden und haben natürlich darin auch Schiffbruch erlitten. Und auch das Bild vom Salz macht ja deutlich, dass das von Jesus so nicht gemeint sein kann. Das Salz gehört in die Suppe, um zu würzen. Und das Salz wird eingerieben ins Fleisch, um es haltbar zu machen, um es vor Fäulnis zu schützen. Das kann es also wohl nicht sein, dass Jünger und Jüngerinnen Jesu sich gänzlich aus dieser Welt zurückziehen und ein Einsiedler-Dasein führen. Nun, was ist also das Ergebnis, wenn wir die Kosten überschlagen? Wenn wir uns die Frage stellen, können wir das, was Jesus hier von uns fordert? Was war die Absicht mit diesen Worten, die der Herr Jesus hier so radikal gebraucht hat? Nun, es soll deutlich werden, dass wir eben nicht in der Lage sind, das zu tun, was Jesus hier von uns fordert. Wir sind nicht in der Lage dazu. Wir können es nicht. Das ist das Ergebnis, auf das der Herr Jesus hier abzielt. Wir können uns nicht aus dieser Welt herauslösen, weil wir Teil dieser Welt sind von Natur aus. Niemand kann das tun, was Jesus hier fordert, von denen, die ihm nachfolgen wollten. Niemand. Wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen. Wir können uns auch nicht aus unserem Sündersein lösen von uns. Es ist unmöglich. Wir drehen uns von Natur aus immer wieder um uns selbst. Und wir können uns selbst nicht davon befreien. Und so können wir auch das nicht tun, was der Herr Jesus hier sagt, nämlich allem in dieser Welt abzusagen, um ihm nachzufolgen, um ihm ganz anzugehören. Wir sind nicht in der Lage dazu. Und genau das ist es, was Jesus dazu bewegt hat, diese radikalen Worte hier zu gebrauchen. Wohl, dass wir uns dem stellen, aber dass wir, wenn wir die Kosten überschlagen haben, zu dem Ergebnis kommen, wir können es nicht tun. Auf der einen Seite will er diejenigen ernüchtern, die sich falsche Vorstellungen machen von der Nachfolge Christi, die es leichtfertig damit nehmen. Und auf der anderen Seite will er diejenigen ernüchtern, die meinen, sie könnten den radikalen Forderungen Jesu entsprechen. Nach beiden Seiten hin zielen diese Worte Jesu. Was Jesus gerne möchte, ist, dass wir zugeben, dass wir nicht in der Lage sind, diese Bedingungen zu erfüllen. Das möchte er gerne. Und da, wo ein Mensch das zugibt und sagt, Herr, diese Beziehungen, diese ganz engen Beziehungen, sie stehen ja stellvertretend auch noch für andere Beziehungen, die wir haben im Leben. Diese Beziehungen, die kann ich nicht kappen, das geht nicht. Ich kann denen nicht absagen. Ich kann mir selbst auch nicht absagen. Ich liebe mich selbst viel zu sehr, als dass ich mein eigenes Leben hassen könnte und ein radikales Nein dazu hätte. Ich kann mich nicht loslassen. Dann sind wir reif für das Evangelium, für die frohe Botschaft von dem, was Gott in Christus getan hat. Das ist immer das Prinzip in der Bibel. Manche haben das noch nicht begriffen. Hier geht es jetzt nicht um die Frage, wie ist das, wenn man das grundsätzlich begriffen hat und man ist ein Jünger Jesu geworden und ein Kind Gottes geworden, wie ist es dann mit der Nachfolge? Sondern hier geht es darum, dass man sich grundsätzlich einmal dem Gesetz stellt, um dahin zu kommen, dass man total ohnmächtig und hilflos in sich selbst wird und erkennt, dass Leben in der Nachfolge Jesu, das ist mir zu schwer, das schaffe ich nicht. Dann ist man reif für das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Und das bedeutet eben nicht nur, und das ist mir jetzt ganz wichtig, dass wir das verstehen, das bedeutet eben nicht nur, dass wir uns der Vergebung unserer Sünden erfreuen, die wir begangen haben gegen Gott. Und ich gehe mal davon aus, dass das doch bei allen hier der Fall ist, dass sie so zum Glauben gekommen sind, dass sie ihre Sünden, zumindest ihre Sünden erkannt haben, wenn auch noch nicht ihre sündige Natur, das gehört eigentlich auch schon hinein in die Bekehrung. Das hängt mit unserer Zeit und mit der Verkündigung zusammen, dass das oftmals sehr oberflächlich ist. Aber das setze ich jetzt einmal voraus. Aber darum geht es nicht nur, dass ich weiß, meine vergangene Schuld ist bezahlt, zugedeckt durch das Blut Jesu. Sondern es geht auch darum, dass ich begriffen habe, in Christus Jesus bin ich auch dieser Welt gestorben. Und zwar ganz und vollkommen. In Christus, in ihm bin ich dieser Welt gestorben. Also nicht dadurch, dass ich versuche, aus mir heraus jetzt allem abzusagen und alle Brücken abzubrechen und Nein zu sagen zu bestimmten Beziehungen, zu bestimmten Rechten, die andere an mir haben oder umgekehrt, sondern dadurch, dass Gott etwas getan hat in seinem Sohn. Das, was uns unmöglich ist und was uns bewusst wird, wenn wir einmal die Kosten überschlagen, das tat Gott, und so lesen wir das im Galaterbrief, Kapitel 6, dass wir in Christus Jesus dieser Welt gekreuzigt sind. Das ist ein wunderbares Wort. Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das heißt also, in ihm, in Christus Jesus, habe ich allem abgesagt. Bin ich dieser Welt völlig und gänzlich und hundertprozentig gestorben. Als der Herr Jesus Christus starb am Kreuz, hat er mich mit hineingenommen in seinen Tod. Er ist der Welt gestorben, ich bin auch in ihm dieser Welt gestorben. Das hängt mit dem Einssein in Christus zusammen. Gott hat uns in eins gesetzt mit Christus. Alles, was mit Christus geschah, geschieht auch mit uns. Ich will noch einmal dieses schöne, einfache Beispiel gebrauchen, das Watchman Nee auch benutzt hat, um das deutlich zu machen, was es heißt, eins zu sein mit Christus. Das heißt also, ich nehme ein Blatt und lege es in ein Buch hinein und dann schicke ich dieses Buch nach Berlin. Was geschieht mit dem Blatt? Es landet auch in Berlin. All das, was mit dem Buch geschieht, geschieht auch mit dem Blatt, das ich hineingelegt habe. So hat uns Gott in Christus hinein verpflanzt und alles, was mit Christus geschehen ist, ist auch mit uns geschehen. Wir sind in ihm der Sünde gestorben. Er ist der Sünde gestorben. Wir sind der Sünde gestorben in ihm. Er ist dem Gesetz gestorben. Wir sind in ihm dem Gesetz gestorben. Wir sind dieser Welt gestorben. Warum? Weil Christus dieser Welt gestorben ist. Wir sind eins mit ihm. Alles, was mit ihm geschah, ist mit uns geschehen. Er ist auferstanden von den Toten. Wir sind mit ihm auferstanden. Er ist erhöht, wir sind mit ihm erhöht. Wir sind jetzt schon mit ihm verherrlicht. Das ist die Stellung, die wir haben vor Gott. Genau das ist es, was das Evangelium von Jesus Christus beinhaltet. Nicht nur Vergebung unserer Sünden, sondern er ist auch der Tod meines Ichs, der Tod all dieser Beziehungen, die ich habe von Natur aus, zu den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Vater, Mutter und so weiter. Die natürlichen Beziehungen, die ich habe, kommen nicht in das Reich Gottes hinein. Sie gelten nicht vor Gott in dem Sinne, dass wir dadurch, dass wir sie pflegen, Salzkraft entwickeln könnten in dieser Welt, sondern sie müssen durchtrennt werden und sie sind durchtrennt worden am Kreuz auf Golgatha. Das heißt also, dass wir jetzt nicht mehr Vater und Mutter und Kinder lieben, unmittelbar, sondern mittelbar über unseren Stellvertreter, über Christus. Er ist unsere Liebe zu unseren Eltern, er ist unsere Liebe zu unseren Kindern, er ist unsere Liebe zu den Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Wir haben in ihm auch ein neues Verhältnis, eine neue Beziehung zu den Dingen in dieser Welt. Das heißt, all das, was wir jetzt haben im Blick auf unsere Beziehung zur Welt, haben wir in ihm. Es ist durch den Tod Christi hindurchgegangen. Wir sind dieser Welt gestorben, aber mit ihm auferstanden und haben jetzt eine ganz neue Beziehung zur Welt. Wir haben eine neue Beziehung zum Ehepartner, eine neue Beziehung zu den Kindern, eine neue Beziehung zu den Eltern. Haben wir sie weniger lieb? Nein. Wir haben sie lieb mit einer anderen Liebe, mit der Liebe Christi, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das ist das Entscheidende. Also, der Liebe Gottes in uns zu den Menschen, diesen neuen Beziehungen, die wir haben in Christus, geht das Loslassen voraus. In diesem Sinne muss ich dieses Hassen verstehen. Erst ein Nein vom Kreuz her, dann in Christus Jesus ein Ja. Wir kennen von nun an niemanden mehr, so sagt der Apostel Paulus, dem Fleische nach. Wir kennen auch Christus nicht mehr dem Fleische nach. Was ist damit gemeint? Wir kennen ihn nicht mehr als Juden. Wir wissen, dass er aus den Juden stammte. Insofern stammte das Heil aus den Juden. Aber wir kennen ihn so nicht mehr, sagt der Apostel Paulus. Was meint er damit? Nun ist Christus der Heiland nicht nur für die Juden, sondern auch für die Nichtjuden. Wir kennen ihn nicht mehr dem Fleische nach. Und so kennen auch wir uns, wenn wir in Christus sind, nicht mehr dem Fleische nach. Die natürlichen Beziehungen, die wir haben, sind durchtrennt durch das Kreuz. Jetzt haben wir eine neue Beziehung zum anderen. Und diese Beziehung läuft über Christus, immer nur über ihn. Deshalb sagte ich ja, wir lieben jetzt den anderen nicht mehr unmittelbar, sondern mittelbar in Christus Jesus. In ihm haben wir eine neue Beziehung zu dieser Welt, zu den Menschen dieser Welt. Er ist deine Liebe zu, ist das wirklich? Ist er deine Liebe zu den Kindern, zum Ehepartner und? Oder leben wir noch aus unserer natürlichen Liebe und Zuneigung heraus, wie die Welt auch? Die Welt liebt auch ihre Kinder. Aber sie liebt sie nicht in Christus, vom Kreuz her, von der Auferstehung her, von der Wirkung des Heiligen Geistes her. Sie liebt sie rein natürlich. Das ist an sich nichts Verwerfliches. Aber es ist etwas, was Gott keine Frucht bringt. Was Gott Frucht bringt, ist das, was durch den stellvertretenden Tod Christi gegangen ist. Nur das hat Bestand. Nur das kann uns Salzkraft verleihen, nichts anderes. Also in Christus sind wir der Welt gestorben, in Christus haben wir eine neue Beziehung zur Welt, zu den Menschen in dieser Welt, zu ihren Ansprüchen. Zwischen dir und dieser Welt steht nun Christus. In seinem Tod also haben wir allem abgesagt. Und wenn wir jetzt sagen, wir sagen allem ab in dieser Welt, dann tun wir das im Namen Jesu. Und dann gilt das vollkommen vor Gott. Ja, das ist eine frohe Botschaft. Also das, was wir von uns aus nicht vermögen, wo immer etwas fehlt, und wenn wir uns total ausgeliefert hätten und sagen würden, ich will mit nichts mehr was in dieser Welt zu tun haben. Es ist alles unvollkommen, aber in Christus Jesus sagen wir dieser Welt ab, wir geben ihr den Abschied jetzt schon im Glauben und das ist hundertprozentig, weil uns das, was Gott in Christus getan hat, zugerechnet wird. Er ist nun der Tod und er ist auch das Leben für uns. Um das nochmal ein bisschen deutlich zu machen, ist ja nicht so ein einfaches Thema. Ja? Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, um das geistlich verstehen zu können. Ja? Du liebst die Menschen nicht mehr, weil du es willst, sondern weil Gott es will. In Christus Jesus liebst du sie. Du hast zu tun mit den Dingen dieser Welt nicht, weil du es willst, sondern weil Gott es willst. Will. Du kaufst dir etwas, jetzt mal ganz praktisch, du kaufst dir etwas, nicht weil du es willst, sondern in Christus Jesus, weil Gott es will. Gott will dir etwas Gutes tun. Du tust deinen Dienst nicht, weil du es willst, sondern weil Gott es will. Ich predige nicht, weil ich es will, sondern weil Gott es will. Du fährst in Urlaub nicht, weil du es willst, sondern weil Gott es will. Er ist es, der dir Gutes tun will. Er will es, dass du dich erholst. Er will es, dass du bestimmte Dinge tust. Was der Herr Jesus tat, tat er, weil der Vater das wollte. Das ist es. Und jetzt könnten wir fortfahren. Wir beten, warum? Nicht, weil wir beten wollen, sondern weil Gott will, dass wir beten. Auch im Gebetskreis, wenn wir hier zusammenkommen. Dann beten wir, weil Gott das will, nicht weil wir das wollen, auch zu Hause. Und genau das ist es. Und jetzt merken wir es vielleicht. Das ist mir wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das von Natur aus eben nicht wollen. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Dinge tun. Wir wollen lieben. Wir wollen freundlich sein. Nehmen wir mal diese fromme Schiene. Wir wollen das alle tun. Wir wollen beten. Wir wollen dieses und jenes tun, weil wir es wollen. Und nicht, weil Gott es will. Wir haben das nicht in uns selbst. Und deshalb hat Gott uns seinen Sohn geschenkt, damit wir es jetzt in ihm haben. Damit wir sagen können, ja, ich will jetzt diese Dinge um Gottes Willen, weil Gott sie will, in Christus Jesus. Er ist es, der das alles um Gottes Willen stellvertretend gewollt hat. Und ihn habe ich jetzt als den, indem ich diese Dinge tue oder lasse, weil Gott es will. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir verstanden haben müssen. Und ich erinnere noch einmal an das Verhalten auch unseres Herrn Jesus. Was der Herr Jesus tat, tat er, weil Gott es wollte. Er tat es durch seine Kraft und er tat es zu seiner Verherrlichung. Das ist genau das Gegenstück von dem, was wir von Natur aus vermögen. Wir tun die Dinge, weil wir sie wollen und die Folge davon ist, dass wir sie auch in eigener Kraft tun müssen und wir tun sie zu einer eigenen Ehre, zu eigenem Ruhm. Das Gegenstück davon ist der Herr Jesus. Deshalb haben wir das nur, dieses Göttliche, das, was Gott will, nur in Christus, nur in ihm, vom Evangelium her. Zwischen ihm, zwischen dem Herrn Jesus und seiner Mutter stand der himmlische Vater. Und wenn wir das jetzt mal hier durchgehen, ja, zwischen, nehmen wir mal das Beispiel Mutter, Kinder, zwischen dir und deinen Kindern steht der Herr Jesus Christus. Du liebst sie in ihm und durch ihn. Die natürliche Zuneigung reicht nicht aus. Sie hat der Herr Jesus Christus auch letztlich mit in seinen Tod genommen. Sie reicht auch nicht aus. Und auf dieser Schiene der natürlichen Liebe und Zuneigung, wenn wir dann nicht auch das bekommen, wiederbekommen, was wir so wünschen, dann sieht die Sache dann anders aus. Dann verkehrt sich unsere natürliche Zuneigung in Aggression, in Lieblosigkeit. Lieben wir aber unsere Kinder in Christus, dann können sie sich betragen, wie sie wollen. Nicht, dass wir das gutheißen, aber sie können sie lieben. Und wir werden, wie der Herr Jesus seiner Mutter gegenüber, ihn nicht jeden willen lassen, aus Liebe zu ihm, weil Christus das in uns wirkt, weil der Vater im Himmel das nicht will. Also zwischen uns und dieser Welt, zwischen uns und den anderen Menschen, ist Christus geschaltet als der Mittler, als der Stellvertreter und als der Vollbringer. Das ist wichtig, dass wir das verstanden haben, und nur da können wir Salzkraft haben in dieser Welt, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wir kommen also vom Evangelium her. Wir dürfen die Forderungen Christi nicht abschwächen, wir dürfen aber auch nicht versuchen, sie aus eigenem Bemühen und eigener Kraft zu erfüllen, sondern wir kommen immer von Christus her, von seiner Gnade her, vom Evangelium her, von dem, was wir in ihm haben. Und da wird diese radikale Forderung Jesu zur Freude und zur Freiheit. Haben wir das nicht? Ist uns das nicht aufgeschlossen? Haben wir das nicht verstanden? Haben wir das nicht begriffen? Dann ist natürlich die Gefahr groß, entweder dass wir keine Salzkraft haben oder aber im schlimmsten Fall, dass wir noch gar keine Jünger oder Jüngerinnen in Jesus sind, ja? Dass wir uns selbst betrügen im Blick auf die Nachfolge Jesu. Das ist etwas ganz, ganz Ernstes, und das gilt auch für eine Gemeinde insgesamt. Sie kann keine Salzkraft entwickeln, wenn diese Dinge nicht klar sind. Wenn wir nicht in Christus Jesus allem absagen. Die natürlichen Beziehungen, die seelischen Verbindungen, die wir haben und pflegen, reichen nicht aus, um irgendjemanden vor dem Bösen zu bewahren oder gar für Christus zu gewinnen. Deshalb, das ist der Grund dafür, dass so viele gläubige Eltern ungläubige Kinder haben. Da liegt es. Es ist diese natürliche seelische Zuneigung, die am meisten die Salzkraft blockiert. Und da steht man nicht vor dem Anspruch Gottes in Christus, sondern steht vor dem Anspruch der Kinder. Das ist ganz klar. Da hat man keine Salzkraft. Da können wir die Kinder nicht gewinnen für Christus. Wenn ich euch das nun so weitergebe vom Wort Gottes her, dann tue ich das als einer, der hier an dieser Stelle schwer hat lernen müssen, dem diese Dinge durch einen inneren Sterbensprozess offenbar geworden sind. Ganz klar, das größte Hindernis in meinem Dienst, in meiner Beziehung, in der Familie, in meinem Zeugnis nach außen, bin ich selbst gewesen, in meinem Gutseinwollen. Bin ich an die Stelle Gottes getreten, ohne dass ich es merkte, wollte ich das Gute, wollte fromm sein und. Bis es einmal dahin kommt, dass der Herr einem deutlich macht, hör mal, das ist das Haupthindernis, im Grunde genommen bist du selbstgerecht. Du willst sein wie Gott, das ist die eigentliche Ursünde. Du willst an die Stelle Gottes treten. Es gibt nur einen, der gut ist. Es gibt nur einen, der es gut meint mit deinen Kindern. Nur einen einzigen, und das ist Gott. Und wenn du es gut meinst mit deinen Kindern, dann ist das nur möglich in Christus Jesus. Da wirkt der Heilige Geist die göttliche Liebe zu den Kindern, zum Ehepartner, zu den Geschwistern in der Gemeinde und so weiter. Da ist das erst durch den Tod gegangen, durch die Selbsterkenntnis, und dann haben wir eine neue Beziehung zu anderen in Christus Jesus. Und dann lasst uns mal abwarten. Von daher können wir auch ganz neu beten. Wir beten ja manchmal so, als wäre Gott nicht bereit, unsere Gebete zu erhören im Blick auf die Rettung unserer Kinder. Aber wir möchten das gerne. Wir möchten das unbedingt. Gott ist der Einzige, der das will. Es war sein Liebesratschluss, seinen Sohn zu senden in diese Welt, um Sünder selig zu machen. Es ist sein Wille, dass die Kinder selig werden, gerettet werden. Und ich will es jetzt in Christus Jesus nicht, weil ich es will, und darum bete ich nicht, sondern weil Gott es will. Das ist der entscheidende Punkt. Da spüren wir vielleicht den entscheidenden Unterschied. Nun ist Christus uns alles. Der Tod unseres Ich-Lebens, unserer seelischen Beziehungen zu dieser Welt, aber auch das neue Leben. Er ist unsere Absage, er ist unser Loslassen und er ist dann all das Neue, was wir brauchen im Umgang mit Menschen in dieser Welt und auch mit den Dingen in dieser Welt. Es war mir bei der Vorbereitung doch ein großes Anliegen, die Sache nicht zu kompliziert zu machen. Ich weiß nicht, ob es mir einigermaßen gelungen ist, durch Gottes Gnade hier deutlich zu machen, worum es eigentlich geht. Ja? Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, dann scheut euch nicht, mich zu fragen. Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass man das vielleicht noch nicht so richtig verstanden und erfasst hat. Aber wenn man es dann erfasst hat, dann wird man froh. Dann wird man wirklich froh, dann ist man wirklich frei. Und dann darf man auch damit rechnen, dass der Heilige Geist die nötige Salzkraft in uns wirkt. Der Herr mag uns dazu seine Gnade schenken. Amen.